Die Hitze, der Geruch.
wahrscheinlich,
oder? Nee. Pisse von Straßenkatzen und der Geruch von unglaublich starken Weichspüler. Also ich bin hier geboren, aber sollte es natürlich aufgrund von politischen Veränderungen dazu kommen, dass meine Tochter nicht sicher ist. Mhm. Ja? Ja. Ja, selbstverständlich gehe ich dann nach Israel.
Ziemlich ernstes Thema, von dem mein Gast da spricht. Aber wer die Journalistin und Autorin Mirna Funk kennt, weiß, dass unser Gespräch nicht nur ernst, sondern auch sehr amüsant wurde. Aber zuallererst hallo zu einer zweiten Staffel meiner Interviewreihe des Zenit-Podcasts. Vielen Dank fürs Einschalten, ob zum ersten oder wiederholten Male. Vielen Dank auch für euer tolles Feedback zum Podcast im letzten Jahr. Und ja, auch vielen Dank für die vielen Fragen, wann es denn wieder losgeht. Also ein großes Sorry, dass meine Sommerpause dann doch etwas länger wurde. Ich mache das hier ja ehrenamtlich und es gab einfach trotz oder wegen Corona viel zu tun. So, ich bin ganz aufgeregt, weil es wieder losgeht. So aufgeregt, dass ich bei der ersten Aufnahme mit Mirna ein wenig zu ambitioniert gepegelt habe. Das muss ich entschuldigen, also bitte nicht erschrecken. Zurück zu Mirna. Mirna und ich haben zwei Dinge gemeinsam. Wir sind beide aus Berlin-Pankow und haben Wurzeln im Nahen Osten. Sie in Israel, ich im Libanon. Auf ihren Social-Media-Kanälen, Artikeln, Podcasts schreibt und spricht sie sehr viel, sehr offen und auch mit Humor über ihre jüdischen Wurzeln, Familientraditionen. Da bezeichnet sie sich auch gerne mal als jüdischen Erklärbär. Genauso oft und für mich auch überaus nachvollziehbar schwelgte sie im letzten Jahr in Erinnerung an den Strand, das Meer und ja, ganz viel Sonne in Tel Aviv. Mirna gibt natürlich auch einige Insider-Tipps, wo ihr sie finden könnt, wenn denn die Pandemie dann endlich vorbei und sie sofort in den El Al-Flieger gen Israel steigt. Was die Aliyah ist und warum sie sie schon zweimal abbrechen musste und warum sie sogar ihre Heimat Berlin verlassen würde, wenn sich die politische Lage nach der Bundestagswahl verändern würde, erzählt sie im Podcast. Die Folge haben Mirna und ich vor Weihnachten aufgenommen, bei ihr zu Hause. Ja, Corona-konform mit Abstand, aber leider ohne frittierte Sufganiot und Latkes. So, jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Zuallererst finde ich aber erstmal so, weil wir ja gerade uns jetzt hier heute treffen, es ist kurz vor Weihnachten und ich habe, ich weiß nicht, wann war das, am Wochenende oder so, auf deinem Instagram-Profil gesehen, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, das Chanukka-Fest begonnen oder ist ja jetzt, läuft gerade.
Ist immer noch, ja, genau.
Also jetzt mal für so Blöde wie mich, was ist das, was macht man da? Was ist daran das Besondere und wie zeigt sich das in irgendeiner Weise?
Also Chanukka findet eigentlich immer irgendwann im Dezember statt. Es ist ja immer zu einem anderen Zeitpunkt, weil sich die jüdischen Feste nach dem jüdischen Kalender richten. Mhm. Und das Chanukka-Fest geht 8 Tage und das erinnert an den zweiten Tempel, die Einweihung des zweiten Tempels und daran, wie die Makkabäer gekämpft haben, darum eigentlich ihre jüdische Religion ausüben zu können. Und dann geschah eben dieses große Wunder, nämlich, dass man eigentlich nur noch Öl hatte für, ich glaube, wenige Tage oder einen Tag und dann reichte eben dieses Öl für 8 Tage und daran erinnert man, indem man jeden Abend 8 Tage lang eine Kerze anzündet, so wie an dieser Chanukia, genau.
Das habe ich nämlich, genau, die habe ich gesehen.
Und heute ist es dann der, heute Abend wäre es der 7. Tag. Mhm. Und morgen ist dann sozusagen der 8. Abend, also immer mit Sonnenuntergang zündet man die Kerzen an mit dem sogenannten Shamash, das ist der Diener, der wird nicht mitgezählt. Deswegen hat eine Chanukia immer 9 quasi Aufbewahrungsstätten für Kerzen, aber es sind nur 8 Tage. Mhm. Und zu dieser Zeit isst man außerdem eben Frittiertes, um an diese Öl...
Die ganze Zeit?
Ja, okay. Genau. Also ich meine, ich drehe da jetzt auch nicht drauf durch, aber theoretisch würde man eben Sufganiyot und Latkes essen. Übersetzt heißt das, also Sufganiyot sind Berliner. Also das, was wir sozusagen, genau. Mhm. Und dadurch, dass es ja das Judentum schon länger gibt, ist es nicht so, dass die Sufganiyot sich an den Berlinern orientieren, sondern die Berliner entstanden sind, weil es eben schon immer Sufganiyot gab. Also das immer, damit die Leute nicht so verstehen. Genauso wie bei Latkes. Das ist, Latkes ist eigentlich Reibekuchen. Aber auch hier gab es sozusagen erst Latkes und dann Reibekuchen.
Mhm. Okay, also ist das sozusagen etwas aus der jüdischen Kultur, was wir übernommen haben?
Absolut. Mhm. Ja, genau. Oh. Und man isst eben Latkes und Sufganiyot so viel, wie man möchte.
Bis er schlecht wird.
Bis er schlecht wird, genau. Mhm. Und dann ist es so, dass man Kindern, das ist jetzt aber eher so in diesen, in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten so entstanden, dass man Kindern dann jeden Abend auch was Kleines schenkt. Und das hat aber viel mehr damit zu tun, dass Juden in der Diaspora dann irgendwann sozusagen mit Weihnachten konkurrieren mussten. Mhm. Und dann irgendwie gedacht haben, okay, wir müssen jetzt irgendwie was tun, damit diese Kinder nicht sich benachteiligt fühlen und vor allem, dass man irgendwie, natürlich ist das ja auch so eine feste Konkurrenz, also was ist jetzt besser, Weihnachten, weil es da Geschenke gibt oder Chanukka, weil man da ein Licht anzündet. Also war man ganz clever und hat gesagt, naja, ihr kriegt jetzt jeden Abend ein Geschenk, was ist dann geiler? Genau. So.
Ja.
Check.
Hat sich deine Tochter auch mal drüber?
Ja. Und sie und Kinder, Kinder sind auch diejenigen, die Kerzen anzünden dürfen. Mhm. Also es ist auch wirklich ein Fest, was ganz stark auf Kinder bezogen ist und auf die Familie. Es ist kein wichtiger und auch kein hoher Feiertag. Also es ist Chanukka ist auch nicht so zum Beispiel, dass dort normalerweise jetzt in Israel dann frei ist, sondern die Leute gehen dann ganz normal weiter zur Arbeit. Also es hat überhaupt keine Bedeutung, wie, also die Bedeutung ist viel geringer als zum Beispiel für, also Weihnachten im
für uns jetzt hier genau. In der, ja, wie soll ich sagen, europäischen
Hemisphäre,
christlichen geprägten Welt. Ja, spannend, weil das sind so, also ich meine, man sieht sowas manchmal in den Fensterbänken tatsächlich, aber du hast ja auch geschrieben, dass du das immer seltener siehst, diese, wie nennt man das eigentlich?
Chanukia.
Aber ich war ja auch mal in Israel, das ist jetzt aber auch schon 4 Jahre her, da habe ich einen Monat dort gearbeitet und da habe ich das, viel, viel häufiger gesehen. Ich habe gelesen, oder beziehungsweise du sagst es ja auch selber, dass dein Zuhause zwischen, dass du ein Zuhause zwischen Berlin und Tel Aviv hast. Was heißt das?
Na, das eigentlich für mich ist nicht, ich muss mich nicht entscheiden für einen Ort, sondern für mich sind Berlin und Tel Aviv gleichbedeutend in Hinsicht auf mein Gefühl des Zuhausesseins. Also ich brauche auch beide Orte. Für mich ist es im Moment durch die Corona-Pandemie sehr schwierig. Ich bin genau das letzte Jahr zu dieser Zeit das letzte Mal in Israel gewesen. Alle Flüge, die ich hatte, alle geplanten Reisen dieses Jahr zu meiner Familie und zu Freunden und so, sind gecancelt worden. Ich glaube, es ist mittlerweile in locker 10 Jahren der längste Zeitraum, den ich sozusagen nicht in Israel war.
Mhm. Du hast ja auch mal eine längere Zeit dort gelebt.
Genau, ich habe 1,5 Jahre dort gelebt, zwischen 2014 und 2015. Trotzdem bin ich auch, ich bin seit meinem 10. Lebensjahr regelmäßig dort gewesen, was einfach damit zu tun hat, dass dort Teile meiner Familie leben, die eben emigriert sind im Zuge des Nationalsozialismus und dort hingehen mussten, weil sie sonst ermordet worden wären in Deutschland. Und genau, und deswegen ist das jetzt einfach auch ja ein Ort für mich, der einfach Heimat auch bedeutet.
Also würdest du sagen, Israel ist deine zweite Heimat oder Tel Aviv?
Ja, deswegen, ich würde gar nicht erste und zweite oder so, sondern ich würde das total gleichberechtigt nebeneinander lassen. Also ich halte Berlin schwer aus ohne Tel Aviv und Tel Aviv sehr schwer ohne Berlin aus. Also das.
Wie äußert sich das? Also wenn du jetzt in Tel Aviv bist, was vermisst du in Berlin und andersrum?
In Tel Aviv vermisse ich an Berlin ein bisschen ruhigeres und geregelteres Leben. Die Möglichkeit, mich 3 Tage in advance irgendwie mit jemandem zu verabreden und einen festen Termin dafür zu finden und nicht sowas zu sagen wie yeah, sure, let's meet Thursday at some point in the afternoon. So, das macht mich fertig und da merke ich natürlich auch, dass ich Deutsche bin. Mhm. So, ja, also ich bin ja keine Israelin, ich bin deutsche Jüdin oder jüdische Deutsche, deutsche Jüde. Und wenn ich in Berlin bin, dann vermisse ich die Wärme und damit meine ich nicht nur sozusagen die Temperatur, die sich natürlich radikal unterscheidet von Deutschland, sondern die zwischenmenschliche Wärme, so, also dieses unglaublich innige und körperliche und die Möglichkeit, innerhalb von 15 Minuten neue Freunde zu haben. Also ich weiß nicht, ob du das so noch dich erinnerst oder ob das bei dir auch so war, aber eigentlich man kann sich halt alleine in einen Café sitzen und kommt halt mit irgendjemandem ins Gespräch. Mhm. So, und dann geht man noch irgendwo anders hin mit denen und landet dann bei irgendwelchen Leuten irgendwo zu Hause und so. Und das ist schon sehr mein, das ist schon, das mag ich schon sehr gerne und das fühlt sich schon unglaublich gut an, so zu leben. Und es ist natürlich aufgrund dessen, dass es Israel natürlich irgendwie für das Land des jüdischen Volks und so weiter steht, ist es ein Ort, wo man natürlich auch so eine, man gehört halt, man ist auch Teil einer großen Familie und diese Volksgemeinschaft der Juden sieht sich natürlich auch als große Familie an, so, ja, und da gibt es halt wenig so Distanzen, die erst überwunden werden müssen. Und wenn man mit Israelis spricht, dann sind die zum Beispiel von dieser Distanzlosigkeit natürlich total genervt und freuen sich extrem in Deutschland so eine Intimität bewahren zu dürfen, sodass niemand irgendwie ständig in seinem eigenen Business irgendwie drin ist. So. Aber so ist das. Es gibt eben für und wieder und wie man so schön sagt, 2 Seiten der Medaille.
Wo hast du gelebt in Tel Aviv?
Ich habe in Tel Aviv gelebt, an unterschiedlichen Orten in diesen 1,5 Jahren.
Oder ich sag mal so, wo gehst du am liebsten hin, wenn du auch dort bist? Ich meine, da gibt es ja viele Viertel.
Also ich bin ehrlich gesagt am allerliebsten zwischen, also so diese Allenby Chenkin Junction, also relativ im Zentrum. Wenn sozusagen King George auf Allenby trifft und dann noch die Chenkin und ich habe auch immer dort in der Nähe des und dann sind dort so Giula und Giula, also Giula Straße und so und dort dann auch mehr am Meer, also was mir, also dort bin, dann möchte ich auch eigentlich ganz gerne
direkt an den Strand.
Direkt am Strand wohnen und so habe ich das auch eigentlich immer versucht und das ist so wirklich meine liebste Area, wo ich auch hoffentlich irgendwann in den nächsten 10 Jahren nochmal eine Wohnung.
Ach so, ja, ich möchte
einen festen Wohnsitz in Tel Aviv haben können. Also das ist für mich, das ist der Plan für die nächsten 5 bis 10 Jahre und zwar nicht nur für mich, sondern auch für meine Tochter. Die ist halb Israelin, ihr Vater ist Israeli. Ich will ihr die Möglichkeit geben, dass sie dort einfach dass wir dort eine Wohnung haben. Und in diese Wohnung kann man immer fahren und diese Wohnung steht dort. Und sie kann dort leben. Sie hat eine Schwester, die ist älter als sie schon, die ist 10. Die liebt sie über alles. Das ist total süß und ich muss ihr irgendwie diese Möglichkeit geben. Und ich hatte eigentlich auch einen großen Plan vor Corona, und der war 2021 im September für ein Jahr nach Israel zu gehen, um dort mit ihr zusammen jetzt wirklich endlich Aliyah zu machen. Nicht, um dann dort so für immer zu leben, sondern ich wollte gerne, dass sie in ihrem letzten Kita-Jahr eigentlich in den israelischen Kindergarten geht, um Hebräisch zu lernen.
Dort?
Ja, naja, weil also das ist natürlich traumatisierend, vielleicht so 4 Wochen für sie dann, weil sie kann kein Hebräisch und sie kann Englisch, sie geht auf einen internationalen Kindergarten, spricht fließend Englisch, fließend Deutsch. Aber sie ist nun mal auch Israelin und ihr die Möglichkeit zu geben, Hebräisch fließend zu sprechen, das ist für mich auch immer noch nicht ad acta gelegt. Vielleicht ist es immer noch.
Wie gut ist dein Hebräisch?
Bad. Ich kann bestellen.
Schimpfwörter kennst du doch bestimmt, oder?
Nee, also Schimpfwörter, Schimpfwörter kann ich gar nicht so gut. Ich kann sehr gut im Café was bestellen. So. Ich muss auch sagen, ich kann ich verstehe viel mehr.
Meistens so, ne?
Genau, weil ich dort natürlich, also weil auch meine Familie dann, die spricht Hebräisch, natürlich, wenn ich dort sitze, und wir unterhalten uns auch Englisch, aber die meiste Zeit wird eben doch Hebräisch gesprochen. Und die tun es auch, weil sie wissen, dass ich dem Gesprächsverlauf folgen kann. Ich sage das auch immer zu Leuten. Ich verstehe mehr, als ich sprechen kann. Und meine Hoffnung war natürlich auch, dass wenn ich das mit meiner Tochter mache, dann nochmal einen Ulpan zu machen. Das ist der staatlich oktroyiert Sprachkurs. Aber also man kriegt dann, wenn man eben Aliyah, diese Einbürgerung macht, diesen Ulpan bezahlt. Ich habe diese Hoffnung, dass wenn ich dort dann erstmal sitze und dann all diese Wörter kommen, die ich seit 30 Jahren höre, dass das dann total schnell geht und ich innerhalb weniger Monate fließend Hebräisch spreche.
Ja, bestimmt. Also, ich weiß nicht, aber umso früher du ja sowas lernst und hörst, desto schneller geht es ja manchmal.
Genau, also ich glaube, dass es auf jeden Fall so sein wird, dass ich relativ schnell mich besser vermitteln kann. Also ich werde jetzt nicht mehr Hebräisch.
Quantenphysik auf Hebräisch.
Ja, und auch keinen Roman schreiben, aber vielleicht so, dass ich mich einfach wirklich noch mal besser unterhalten kann. Ja. So.
Was ist dein, also wenn du ein Lieblingswort auf Hebräisch hast, gibt's das?
Duftevan.
Das heißt?
Duftevan ist der Kirschbaum.
Ah, schön.
Also Kirschblütenbaum.
Ach so.
Ja, genau.
Duftevan.
Duftevan.
Das klingt auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, türkisch, Iran, Farsi irgendwie. Also es, ja. Also ich habe manchmal, als ich da war, weil ich ja Arabisch kann, auch oft so Parallelen gehört. So
ja,
so.
Das
hört man ja. Ist ja eine semitische Sprache.
Ja, also eben. Also es wäre jetzt auch zusammen. Voilà, sagen wir auch die ganze Zeit.
Hummus. Das auf jeden Fall auch. Ja, du hast es ja schon angesprochen, weil das würde mich auch mal interessieren, weil ich ja auch immer nur davon gehört habe, von dieser Aliyah. Was sind die Voraussetzungen? Also wahrscheinlich in deinem Fall, weil du eben Familie dort hast, dass du es machen darfst?
Genau, also die Aliyah-Regeln beziehen sich auf sogenannte Law of Return. Das wurde Mitte der 50er Jahre ist das entstanden. Und das Law of Return, und das ist, glaube ich, super interessant, es gibt halt zwei Sachen. Es gibt ja einmal, wie wird man Jude oder wer ist Jude auf religiöser Ebene, und zwar in Bezug auf die Halacha. Da ist es so, dass sozusagen die Mutter Jüdin sein muss. Diese Regel gibt es aber erst seit 2000 Jahren, seit 70 nach Christus.
Erst.
Naja, wenn man von 5781 Jahren Judentum ausgeht, dann sind, das ist mal, was die Leute, es sind 5781 Jahre Judentum. Und da sind jetzt 2000 Jahre nicht so viel, das ist nämlich die kürzere Zeit. Die längere Zeit wurde das Judentum über den Vater übertragen und weitergegeben. Und dann 70 nach Christus, aufgrund der Römer und sehr vielen Vergewaltigungen und so und dem, der Veränderung zum rabbinischen Judentum, hat man dann entschieden, sozusagen das über die Mutter zu machen. Und das gilt natürlich in gewisser Hinsicht auch noch heute, aber auch nicht überall. In Amerika ist mittlerweile zum Beispiel das progressive Judentum viel weiter. Mhm. Und da anerkennt man auch die Kinder von jüdischen Vätern und nicht jüdischen Müttern. Die werden auch ganz normal sozusagen in die Gemeinde integriert. Hier in Deutschland gibt es kein, also wir haben wir eigentlich kaum progressives Judentum, sondern nur orthodoxes und konservatives. Und hier ist es immer noch so, dass ich zum Beispiel nicht Mitglied der jüdischen Gemeinde werden kann, wenn ich keine jüdische Mutter habe. So, ich kann Gior machen zum Beispiel oder eine sogenannte Statusanerkennung als Vaterjüdin. Also ich bin ja Vaterjüdin. So, aber bei der Aliyah ist es so, die Aliyah bezieht sich nicht auf die Halacha, sondern das Law of Return richtet sich eigentlich, wenn man es jetzt richtig krass ausdrückt, nach den Nürnberger Gesetzen. Das heißt, israelischer Staatsbürger kann werden, der vergast worden wäre. Und das hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass der israelische Staat 48 entstanden als Auffangbecken und als Sicherheit für die Juden galt und gesehen wurde, die natürlich umgekommen oder geflohen oder überlebt haben. Und ich glaube, dieses Mindset, was mit Entstehung des Staates Israel, was es dort gab, das darf man eben nicht vergessen. Ja? Und daraus ergibt sich dann eben auch so ein Gesetz. Das bedeutet, ich kann israelischer Staatsbürger werden, wenn ich einen jüdischen Großvater habe.
Hast du ja, oder?
Ja, also ich habe jüdische Großmutter. Mein Vater ist bei mir, also es kann eine jüdische Mutter sein, ein jüdischer Vater.
Ach so.
Weil ein jüdischer Großvater würde nur bedeuten, dass selbst nicht einmal nach dem jüdischen Gesetz der Vater oder die Mutter jüdisch ist. Verstehst du? Also deswegen führt das schon weiter. Also ich habe ja eine richtig jüdische Großmutter und einen jüdischen Vater und deswegen wäre das für mich überhaupt gar kein Problem. Man muss sehr viele Dokumente liefern. Das ist ein Prozess, der nicht zu unterschätzen ist.
Ja, wie läuft das ab? Also
man muss Dokumente liefern, am besten für die letzten 2000 Jahre. Und aber man muss sozusagen die eigene Jüdischkeit oder den jüdischen Background nachweisen durch die Geburtsurkunden der Großeltern. Und auf diesen Geburtsurkunden ist alles ja auch nicht so einfach, muss Jude stehen. Nun ist das nicht bei jeder Geburtsurkunde so, weil der meiner Großmutter ja, weil die ist in Paris im Exil geboren und dort stand auf ihrer französischen Geburtsurkunde Juif. Und dann muss man ein Schreiben eines Rabbiners oder einer Rabbinerin mit dazu packen, das beweist, dass die Dokumente richtig sind. Genau, dann muss man, also es gibt ein paar Sachen, die man...
Wie lange dauert denn das alles zusammen? Also ich glaube, das ist ja auch nicht nur Dokumente vorweisen, oder?
Doch, das ist eigentlich vor allem Dokumente vorweisen. Ach so. Und das macht man, das bringt man alles zur sogenannten Jewish Agency. Es gibt einmal eine Jewish Agency in Deutschland und eine Jewish Agency aber auch in Israel. Ich habe meinen Aliyah-Antrag damals 2015 über die deutsche Jewish Agency gemacht. Der ist dann auch genehmigt worden. Ich habe nur die Aliyah dann nie offiziell angetreten, weil es so lange gedauert hat. Ich habe 1,5 Jahre in Israel gelebt und eigentlich ein Jahr darauf gewartet, dass mein Aliyah-Antrag durchgeht. Und das hat wirklich genau ein Jahr gedauert. Und als er durchgegangen bin, bin ich eigentlich schon wieder zurück nach Berlin gegangen.
Ach so. Aber was wäre denn passiert, wenn wir jetzt, wenn die gesagt, also als es dann sozusagen abgesegnet wurde, was hättest du dann machen sollen?
Dann hätte ich ein, also dann ist es so, dass man einen Container bekommt, wo die gesamten Möbel und alles, also das... Ja, also das ist darauf ausgelegt, Juden in einer Situation der Gefahr sofort aus dem Land zu holen.
Ach so.
Also dir wird geholfen, dein gesamtes Hab und Gut, die besorgen Umzugsunternehmen, die packen die Sachen zusammen, die schaffen es in einen Container, das wird nach Israel, du kriegst sofort einen Flug mit El Al, ein T-Shirt und ein Cappy und machst deine Aliyah.
Okay.
Also ich glaube, das ist wirklich für Leute zu verstehen, all diese Maßnahmen sind entstanden und entwickelt worden post-Shoah.
Hm.
Ja, und so ähnlich, also sie sehen eben auch, haben immer noch so einen post-Shoahischen Eindruck. Eben. Also ich würde jetzt nicht mein Hab und Gut in einen Container packen, weil ich will ja Berlin gar nicht verlassen, aber... Es ist so, dass sie dafür sorgen würden, im Falle eines Falles, meinetwegen die AfD gewinnt 2021 die Bundestagswahl, weil alle Pandemie, wir dürfen auch nicht vergessen, wie 18, 19 Pandemie, dann waren die 20er des 20. Jahrhunderts noch ganz lustig und dann waren sie irgendwann nicht mehr lustig. Mhm. Ne? So, also ich könnte sozusagen, wahrscheinlich würden die das schaffen, mich hier innerhalb von zwei Wochen aus dem Land zu schaffen.
Hm.
Mit allem, was ich habe.
Okay. Und dann Staatsbürgerin automatisch.
Das ist ein Prozess, glaube ich, von einem Jahr. Mhm. Das weiß ich aber nicht genau, weil ich den Prozess ja nie begonnen habe, wie es dann läuft. Aber ich glaube, man kriegt dann so eine Art, man kriegt dann auch eine ID erstmal und so. Dann werde ich dort unterstützt, man hilft mir bei der Wohnungssuche, ich krieg Geld, ich habe bessere Chancen auf Kredite und so. Also mir wird richtig geholfen, dort anzukommen.
Mhm. Aber hättest du, also jetzt mal unabhängig von der Bundestagswahl, Lust, das durchzuziehen? Oder ist gerade so der Moment, Israel ja, um mal hinzufahren, die Familie zu besuchen und auch im Zweifel mal ein Jahr, irgendwie, wie du ja sagst, nächstes Jahr da zu bleiben. Aber jetzt so richtig das durchzuziehen, ich lasse hier alles stehen und liegen oder beziehungsweise ich
haue ab. Will ich ja nicht, weil Berlin ja meine Heimat ist. Ich bin hier geboren. Aber sollte es natürlich aufgrund von politischen Veränderungen dazu kommen, dass meine Tochter nicht sicher ist. Mhm. Ja?
Ja.
Ja, selbstverständlich gehe ich dann nach Israel.
Ja. Aber mal so, weil du ja sagst, ab wie vielen Jahren warst du das erste Mal in Israel?
Mit 10.
Mit 10.
91.
Ja, was waren so deine ersten Erinnerungen?
Die Hitze, der Geruch.
Welcher? Falle wahrscheinlich, oder?
Nee. Pisse von Straßenkatzen und unglaublich starkes und der Geruch von unglaublich starken Weichspüler. Also das ist so für mich auch immer noch. Ich laufe durch die Straßen von Tel Aviv und es mischt sich Weichspülergeruch mit dem Urin der Tausenden von Straßenkatzen, die sich dort befinden.
Immer noch, ja?
Ja, ist immer noch so. Okay. Ja. Es gibt immer noch Straßenkatzen und es wird immer noch wahnsinnig viel Weichspüler in die Waschmaschine gegossen. Naja, aber das hat was damit zu tun, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht und es unglaublich schwierig ist, Wäsche überhaupt zu trocknen, ohne dass sie so klamm riecht, weil es sozusagen, diese Luftfeuchtigkeit ist ja so hoch, dass sozusagen es wirklich, außer du schaffst es, deine Wäsche in die Sonne zu stellen, dass sie dann sozusagen von der Sonne trocknet, aber würdest du sie in den Schatten stellen, ohne Wind jetzt zum Beispiel, und diese Luftfeuchtigkeit ist ja immer so 80%, im August geht sie ja noch höher, dann kriegst du diese Wäsche nicht getrocknet über Tage und dann nimmt die eben diesen, das kennt man ja, diesen Geruch, ja, diesen klammen, feuchten Geruch an. Oder so, wenn man die Wäsche jetzt 5 Tage nicht aus seiner Waschmaschine nehmen würde und sowas, ja, so. Und um diesen Geruch irgendwie quasi Herr zu werden, wird sehr viel Weichspüler da reingekippt. Mhm. Aber neben diesen beiden Gerüchen war das auf jeden Fall auch eine unglaublich körperliche Innigkeit, die ich erlebt habe durch meine Familienmitglieder, die ich aber so innerhalb der auch gerade nicht-jüdischen deutschen Seite nicht kannte. Mhm. Und ich wirklich werde nicht vergessen, wie das für mich wie so ein, das war wie so ein neues Verständnis für Leben und für Menschen. Also dass es ja offensichtlich auch eine andere Art von Körperlichkeit geben kann. Und ich meine, die Deutschen sind dafür bekannt, nicht besonders körperlich innig miteinander zu sein. Und ich bin aber gar nicht so, also ich, deswegen ist auch so Corona für mich gar nicht so mein Ding, aber ich kann zumindest mit meiner Tochter kuscheln den ganzen Tag. Aber ich bin so nicht, also ich bin so, ich liege den Menschen, die ich gerne habe, gerne in den Armen und schnüffle an ihren Nacken und so, ja. Mhm. Also da muss ich jetzt nicht, das kann, das hat nichts Sexuelles oder so, sondern das ist einfach. Und genau, und das dort so zu erleben, wie man so miteinander umgeht und dieses sehr familiäre, meine beiden Cousins, also ein Cousin, Tal war 10 Jahre damals, Schacher war 15.
Also genau, wer ist da alles noch von
der Familie? Da sind sozusagen so meine Großtante ist mit meinem Großonkel hingegangen und die haben Kinder bekommen und noch mehr und die haben Kinder bekommen und
große Familie.
Gibt es dort sehr viele und die haben jetzt eben wieder Kinder, also meine Großcousinen und Cousins und so haben jetzt wieder Kinder und ich habe Kinder und so. Mhm. Genau. Und das so zu erleben auch wie, also das war für mich wirklich eindrücklich, wie so mein Cousin Schacher, der damals eben 5 Jahre älter war und ja ein Teenager, wie der sich mir so angenommen hat und mit mir so gespielt hat und extrem einfach auf so eine ganz liebevolle Art eingegangen ist auf mich, was ich vorher einfach, oder auch meine Tante Miri und so, ja, und das hat mich nicht losgelassen und ich glaube, dass mich das in einem Maße geprägt und beeinflusst hat und meinen Blick verändert hat und mein Leben verändert hat, wie wahrscheinlich die wenigsten Momente und Augenblicke in meinem Leben und dafür, dass mein Vater das sozusagen mit mir gemacht hat. Und das war natürlich auch irgendwie sein Ziel, also ohne, dass man jetzt, ne, so ein Ziel, aber er wollte natürlich, dass ich meine Wurzeln kennenlerne und er wollte auch, dass ich was anderes kennenlerne als dieses kalte Deutschland. Und wir reden hier von einem 80er-Jahre-Deutschland, das ist mit einem 2020-Deutschland nicht so zu vergleichen und vor allem nicht mit einem, also ein 80er-Jahre-Berlin ist mit einem 2020-Berlin nicht zu vergleichen. Kälte ist das, was mich an die 80er-Jahre in Berlin irgendwie erinnert. Aber so, und das hat mich wirklich nachhaltig geprägt und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Und das hat mich zu einem komplexer denkenden Menschen und auch komplexer fühlenden Menschen gemacht.
Mhm. Und was hast du, also du warst ja, denke ich mal, ich weiß nicht, wie viel du rumreisen konntest oder ob du rumgereist bist, jetzt auch in deinem ganzen Leben bisher in Israel. Du hast ja bestimmt auch noch...
Wir sind damals rumgereist. Ja. Wir waren nicht nur in Tel Aviv, sondern wir sind damals auch eine Woche lang durchs ganze Land gereist und ich habe das auch mit meiner Tochter gemacht. Da war sie allerdings erst 2. Das arme Kind, das muss auch mal mit mir. Ich bin mit ihr auch durch Amerika und so. Als sie 2 war, ich muss das jetzt alles irgendwie nochmal machen. Och, ich kann es auch nicht erwarten, wenn diese Grenzen hier aufgehen und so. Aber ja, genau.
Was habt ihr, wo wart ihr so unterwegs?
In Israel. Wer Israel kennt, weiß ja, dass man da jetzt nicht so unglaublich lange braucht, um einmal Israel zu sehen. Also es sind ja irgendwie so von der nördlichsten Spitze bis zur südlichsten, glaube ich, die schafft man locker in 10 Stunden. Mhm. Und von Ost nach West, weil man ja eigentlich nach Gaza nicht reinkommt und meistens ja dann auch die Westbank. Also da würde ich jetzt auch nicht in die...
Genau, das wäre jetzt meine zweite Frage gewesen, ob du schon mal auch da warst.
Das kommt immer auf das Territorium drauf an. Ne? Also es gibt ja irgendwie Territorium A, B und C. Und ich war ja zum Beispiel auch schon in Territorien, die zur Westbank gehörten, wo man aber normal rein konnte, die dann zum Toten Meer zum Beispiel gehören. Und ich bin, glaube ich, mit meinem Auto schon auch so durchgefahren, aber ich war jetzt in meinem Leben noch nicht in Hebron und auch noch nicht in Ramallah.
Ja. Würdest du da mal hinfahren wollen?
Ja, dazu, es gibt halt diese Geschichte von diesem Lynchmord, das ist wirklich so, das war es war vor 10 Jahren oder sowas, wo halt einfach in Hebron 3 oder 2 Israelis gelyncht worden sind. Und seitdem ist man so ein bisschen...
Na gut, ich glaube, also ich kann mich ja nur erinnern, als ich vor 4 Jahren da war, dass ja grundsätzlich natürlich immer so ein bisschen diese Angst auch in Form von diesen Schildern, die du ja vielleicht auch kennst, so von wegen, du kommst jetzt in eine Gefahrenzone.
Nein, weil es ist ja auch nicht zu, das ist so, weil die Leute natürlich, was die Leute manchmal missverstehen, es gibt ja nicht sozusagen diese Mauer komplett drumherum, sondern nur ein bestimmtes Stück. Genau. Und normalerweise ist es so, dass du theoretisch, auch wenn du falsch abbiegst, plötzlich in der Westbank landest. Genau. So.
Ja.
Und es ist so, dass, dass man...
Aber hast du auch so... Also weil ich zum Beispiel, ich habe es natürlich anders erlebt, weil ich war natürlich in der Westbank, ich war in Gaza, ich kann die Sprache, ich habe da natürlich auch gearbeitet, dadurch hatte ich einen anderen Zugang, aber ich wollte da ja auch hin und ich wusste natürlich klar, dass man...
du bist nicht in Gefahr, du bist keine Jüdin.
Ja, aber ich hatte trotzdem, wusste ich ja nicht, wie sehen die mich jetzt, weil jetzt so per se, wenn mich jemand sieht, könnte ich ja alles sein, ne? Also außer, dass ich jetzt dann sagen, auf Arabisch irgendwas sagen könnte und dann, aber das weiß man ja vorher nicht. Also da gab es auch Momente, wo ich da nicht wusste, wie sehe ich jetzt aus, so ungefähr. Aber deswegen finde ich das interessant, weil das natürlich viele, die ich kenne, die sagen, sie haben mal Israel bereist, deswegen, das war so ein bisschen die Frage. Und dann habe ich immer gefragt, warst du auch mal in Palästina? Und dann sagen die mir, nee. Und dann denke ich mal, warum nicht? Und naja, weil man irgendwie, also habe ich immer das Gefühl, nicht weil sie nicht wollen, sondern weil sie nicht wissen, ob sie da hinfahren können, ob das so, also da so eine gewisse, weiß ich nicht, so ein bisschen so nicht Angst, aber so sozusagen, ja, man weiß jetzt nicht, was kann man da jetzt hin, kann man nicht hin, ist das offen oder nicht so, ne? Wenn man da nicht so ein Wissen drüber...
Na, ich glaube, es gibt da 2 Antworten drauf. Also wenn du sozusagen kein Jude und kein Israeli bist, dann kannst du selbstverständlich in die Westbank fahren, weil dir da nichts passiert. Und es gibt ja auch in Ramallah, soweit ich weiß, wird ja auch, ist ja auch total modern und kulturell. Es gibt so ein krasses Kulturleben und ja, Bars und so. Genau. Und es gibt auch wirklich Israelis, die das machen, die da hinfahren, die da Freunde haben. Und ich erinnere mich zum Beispiel an die 90er Jahre, als sozusagen Gaza noch nicht zu war. Dort ist man ist sozusagen, wenn man eher in Mittel-Israel gewohnt hat und nicht in Tel Aviv direkt am Strand, ist man nach Gaza gefahren, ist man nach Gaza zum Strand gefahren und man hat auf den Märkten eingekauft und mein Onkel hatte so eine Kleiderfabrik in Israel und ganz viele sozusagen aus Gaza haben auch dort gewohnt, haben dort gearbeitet und sind dann immer aus Gaza, also das ist ja auch für vor allem die aus Gaza seit 2006 eigentlich eine totale Katastrophe, weil die haben ja früher viel in Israel gearbeitet und konnten sich
frei bewegen.
Ja. Das können die jetzt nicht mehr. Ja. Und, und er ist auch hingefahren und hat die besucht und hat mit, also das gab ja da noch auch eher Freundschaften und zwischen den Familien und so. Ja. Und also ich wollte, als ich 2014 nach Israel gegangen bin, um meinen Roman zu schreiben, wollte ich eigentlich nach Gaza. Mhm. Aber da war der Krieg noch nicht. Mhm. Also mein Plan war eigentlich, ich gehe dann nach Tel Aviv und mache auch mit so Journalistenticket irgendwie, gehe nach Gaza und gucke mir Gaza an und so. Und dann kam halt der Krieg. Mhm. Und
Aber was hättest du dort machen wollen?
Mich hätte das einfach interessiert. Mhm. Also das das ist einfach eine Neugier zu verstehen, wie ist dieser Ort? Ich kann ihn nicht beurteilen, wenn ich nicht da bin. So. Und das geht mir auch immer noch so. Mhm. Jetzt bin ich aber mittlerweile Mutter und muss halt so sagen, dass meine allgemeine Risikofreude dem Leben gegenüber, die ich hatte, mein ganzes Leben bis zum Tag, wo ich Mutter wurde, sich ein bisschen minimiert hat. Also ich muss jetzt nichts mehr tun, was irgendwie mein Leben in irgendeiner Art und Weise in ein größeres Risiko bringt, als morgens sozusagen mein Haus zu verlassen und von einem Auto erfasst zu werden. So, ne? Also das hat sich einfach, das ist einfach was automatisch ist. Es hat auch nichts mit Israel oder Gaza oder der Westbank oder so zu tun, sondern trinke zum Beispiel auch kein Alkohol mehr und fahre Auto oder sowas, was ich zum Beispiel früher immer getan habe. Und solche Sachen. So. Und deswegen würde ich es jetzt auch, glaube ich, erstmal so nicht mehr machen.
Du willst noch viel mehr über die Länder des Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien erfahren? Du wirst exklusiv eingeladen, wenn das Who and Who der Nahost-Expertin, Expertinnen bei Konferenzen, Workshops und Lesungen zusammenkommt. Du wirst regelmäßig auf dem aktuellsten Stand sein, was in der Region so los ist und diese komplexen Zusammenhänge verstehen. Du bist bei Ausstellungen, Fotopreisen oder du kannst kulinarisch eintauchen und lernen, wie man Hummus, Tabbouleh und noch mehr leckere Hausmannskost aus der Region selbst kocht. Bei unseren Zenit-Kochkursen. Ja, und es gibt noch vieles, vieles mehr. Was musst du dafür tun? Ja, einfach die Zenit-Club-Mitgliedschaft abonnieren. Und das für nur 79 Euro im Jahr. Und hey, liebe Studentinnen, Studentinnen, ihr kommt schon für 49 Euro in den Club. Die Mitgliedschaft bündelt alle Leistungen und Inhalte des Print- und Online-Formats und informiert euch an jedem Ort der Welt online und offline über die aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien. Und ganz wichtig, mit der Clubmitgliedschaft fördert ihr auch die Projekte und Ziele der gemeinnützigen Candid Foundation, die das Print- und Online-Magazin veröffentlicht, die sich auch für die Völkerverständigung sowie der Förderung der Presse- und Meinungsfreiheit, insbesondere in den muslimischen Ländern, einsetzt. Also, mit 79 oder ermäßigt 49 Euro im Jahr bist du dabei und wirst Teil der Zenit-Familie. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören.
Ja, die Lage hat sich ja da auch verändert sich ja auch irgendwie, oder hat sich ja auch verändert. Also ich war, wie gesagt, 2016 mal einen Tag da drin, ja. Als Journalistin, also weil ich da für Reuters gearbeitet habe. Und den Tag werde ich auch nie vergessen. Das war 2016, das war ja auch sozusagen 2 Jahre nach diesem Krieg, den du erwähnt hast, jetzt 2014. Und da hat man eben noch sehr gespürt auch, weil das war natürlich extrem viel noch zerstört.
Ja,
und dann
war
das auch so ein skurriles Bild, wenn du da zwischen den kaputten Gebäuden plötzlich so niegelnagelneue, modernisierte Läden gesehen hast, dass die dann so herausstrahlen. Das war so ein ganz absurdes Bild. Und dann irgendwie, ja, die Straße da, die hat Kuwait gebaut oder finanziert oder irgendwie sowas in der Richtung. Also natürlich kriegen die da auch ihre finanziellen Mittel irgendwie. Was ist denn so immer so dein Highlight gewesen, wenn du da warst? Du warst ja dann regelmäßig da, so wie ich das jetzt rausgehört habe.
Ja, also ich muss sagen, ich bin eine von wenigen, die Jerusalem auch richtig gerne mag.
Ich mag es auch.
Ah, ja, okay.
Ich bin auch eine der wenigen.
Also, genau, weil das ist jetzt nicht so, die meisten, auch in Israel, finden Jerusalem total furchtbar und so. Und wenn du dann da immer kommst, ich wollte auch nach Jerusalem, also das 2014 war ja das zweite Mal, dass ich Aliyah machen wollte. Ich wollte 2007 schon mal Aliyah machen. Und da wollte ich nach Jerusalem gehen und wollte auch in der Altstadt leben und so. Da kriegt man ja auch noch so Zimmer. Und weil mich das wirklich sehr, ich weiß gar nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Mich bewegt das schon. Also mich bewegt dieser Ort extrem. Also mich bewegt aber jetzt nicht irgendwie so, oh, da sind diese heilige Stätte oder da sind diese, doch schon, da sind diese drei Weltreligionen. Mich bewegt wirklich diese Geschichte, die dort sehr offensichtlich ist, wenn man aus Deutschland kommt, dann sieht man irgendwie, wenn man so nach Heidelberg fährt oder so, dann hast du noch so Häuser, die sind halt irgendwie, keine Ahnung, was dann schon alt ist, ist ein Haus von 1180 oder sowas, ja. Aber dort bist du eben wirklich mit einer über 2000 Jahre alten Geschichte so in Kontakt. Und diese Mauern und dieses Leben und aber auch natürlich dieses Zusammenleben, also in der Altstadt mit dem christlichen, dem jüdischen, dem armenischen und dem muslimischen Teil und wie man von einem in den anderen moved, ohne es zu spüren, dann nur an den Läden vielleicht und der Art, wie die mit einem sprechen, wenn überhaupt, ja.
Wo gehst du da am liebsten hin, wenn du dort bist? Gibt's da so?
Ich gehe wirklich in die Altstadt. Also ich gehe immer in die Altstadt, wenn ich dort bin. Ich gehe immer in die Altstadt und gehe immer durch die Märkte und die Gassen und die zur Klagemauer. Ich war aber auch schon auf dem Tempelberg in meinem Leben. Allerdings damals sozusagen das erste Mal, 91 war ich auf dem Tempelberg und dann nochmal 95 oder so. Und danach glaube ich nicht mehr. Es ist auch super schwierig, jetzt auf den Tempelberg zu kommen. Mittlerweile. Mhm. Das war früher in den 90ern auch alles viel einfacher. Und dann war da dieser Chauron, das hat das alles kompliziert gemacht. Also, nee, aber das ist auch, glaube ich, wichtig zu verstehen. Ich kenne auch schon noch einen Israel, wo es auch noch eine Hoffnung auf Frieden gab. So, und die gab es in den 90ern, ja, bevor auch das Attentat auf Rabin und so. Das hat schon auch viel verändert und es gab eine Zeit, wo viel mehr Koexistenz herrschte als zum Beispiel vielleicht heute oder so, ja, obwohl es ja zum Beispiel mittlerweile ja auch relativ ruhig ist. Also es gibt keine Intifada gerade.
Hast du Hoffnung zum Beispiel auf eine Zwei-Staaten-Lösung oder dass überhaupt es irgendwie in irgendeiner Weise Frieden geben kann?
Also ich glaube, dass irgendwann so eine Art, meine Hoffnung ist, dass durch eine allgemeine Müdigkeit und natürlich auch, das darf man auch nicht vergessen, durch große Veränderungen innerhalb der Allianzen in der arabischen Welt. Also es wird nicht nur eine Müdigkeit sein und es ist nicht nur eine neue Generation, sondern natürlich auch die Verschiebung der Allianzen. Und Israel, das darf man auch nicht vergessen, ist immer noch ein Teil sozusagen, gehört auch in den politischen Kontext der Verschiebung der arabischen Allianzen drumherum. So. Und das wird vielleicht irgendwann dazu führen, dass es ein weniger gewalttätiges Leben gibt. Ich glaube, diese komische Fantasie, es gibt dann irgendwie, da sitzen dann zwei Männer und dann shaken die so ihre Hands und dann wird da was unterschrieben und so. Das ehrlich gesagt, außer wirklich durch Druck, zum Beispiel, der da jetzt auch schon herrscht in dem, was weiß ich, Muslimbruderschaft und wie das da alles, ne? Also so, und dann wird der Geldhahn abgedreht und irgendeiner wird erschossen und so. Das ist ja auch, nein, aber das ist ja auch, das läuft einfach alles ein bisschen anders dort.
Ich auch aus Libanon.
Ja, weißt du so, und irgendein neuer, also irgendjemand löst endlich mal Abbas ab oder so und das ist ein total moderner, progressiver, der keinen Bock auf Fatah und Hamas hat, sondern hilft die Westbank total zu modernisieren und dann entspannt sich die Lage und in Gaza rebellieren die Menschen und befreien sich von der Hamas und dann gibt es vielleicht irgendwie genau sowas, wie wir es halt vielleicht auch in Europa haben. Es muss ja überhaupt gar keine krassen Grenzen oder so geben, aber dann kriegen die endlich mal auch einen eigenen Pass und sowas. So.
Na gut, weil du jetzt das von der einen Seite so beschreibst, ich meine, da gehören ja immer zwei Seiten dazu. Ich meine, aus Israel ist natürlich so ein bisschen.
Nein, nicht in Gaza. Also Gaza hat gut, Gaza hat mit Israel separat. Wirklich nichts zu tun. Nee. Also das ist so, das müssen die dann wirklich irgendwie lösen.
Selber, ja.
So, und Und ich denke schon, also auch, wir haben ja immer noch, also ich meine, die Westbank, so Abbas ist, ich weiß nicht, in seiner wievielten Amtszeit, ich meine, es ist de facto ja keine Demokratie, ne, so. Und das meine ich damit, also ich glaube schon, wenn es demokratische, progressivere Strukturen gibt, also ich meine, klar können wir uns jetzt über Bibi Netanyahu irgendwie unterhalten und die große Hoffnung, dass irgendwer einer mal den umbringt oder so, aber das ist ja auch wirklich für die Israelis, ist das natürlich der totale Albtraum, dass sie diesen Mann nicht loswerden, ne? Also und ich hoffe, dass es vielleicht 2021 passiert oder so. Vielleicht wird man den irgendwann nochmal los.
Na gut, es gab ja jetzt diese langen Wahlen sozusagen. Ja,
genau, die langen Wahlen.
Da war USA nichts dagegen so ungefähr, weil das so lange
gedauert hat. Ich weiß nicht, wie viel, seit 2 Jahren, 3 Jahren oder was?
Mit ganz zusammen.
Ne? Ohne jemals eigentlich ein richtiges Ergebnis und so. Naja, aber das ist nochmal, für mich ist das wirklich, das hat vor allem innenpolitische, das führt vor allem zu innenpolitischen Problemen. Und wenn du eben innenpolitisch, und deswegen sage ich auch, oh, wie wäre jetzt mal eine progressive Nachfolge von Abbas, die Modernität in der Westbank schaffen würde, um den Menschen mehr innerpolitische Sicherheit und Zuversicht zu geben, um damit die Wut und die Angst auf den anderen loszuwerden. Mhm. Und das gilt für mich sozusagen dann auch an der Stelle für Israel. Ich glaube, wir haben es einmal auf israelischer Seite natürlich mit einer traumatisierten Gesellschaft zu tun. Beide sind traumatisiert. Ich habe gerade die Serie zum Yom Kippur-Krieg gesehen auf HBO Max.
Wie heißt die?
Valley of Tears. Mhm. Und ich meine, das liegt jetzt 40 Jahre zurück, 45 Jahre. Fast 50. Aber das ist natürlich, also dieses sozusagen, dieses kleine Land und diese Angst, dass aus allen Ecken und von allen Seiten 1 Million Soldaten kommen, ist natürlich, ist irgendwie verständlich. Und ich glaube, es gibt da eben sehr viel Angst vor dem anderen, und zwar auf beiden Seiten. Angst davor, dass der mir was tut, und diese Angst ist irgendwie identisch. Und deswegen meine ich damit, ich glaube, du musst innenpolitische Reformen erreichen, auf beiden Seiten, damit das Leben ein besseres ist. Weil das Leben in Israel ist kein gutes Leben, wenn du nicht gerade Millionär bist.
Ist ja auch sehr teuer dann.
Es ist unglaublich teuer. Also Tel Aviv
habe ich, oder generell.
Die Wohnungen sind total heruntergekommen. Mhm. Es gibt eine, zum Beispiel unter den Holocaust-Überlebenden, eine unglaublich krasse Armut. Auch bei älteren Menschen eine unglaublich krasse Armut. Mhm. Im Winter wird super kalt und regnet die ganze Zeit, und es gibt keine richtigen Heizungen. Also so ein Supermarkt, wie man hier ihn in Europa kennt, solche Supermärkte gibt es nicht in Israel. Ja? Also es gibt irgendwie sowas wie ein Supermarkt sieht aus wie ein Späti hier. Und zwar vom Angebot. Mhm. Ja, und man, die müssen unglaublich viel und hart arbeiten, um überhaupt überleben zu können. Und das ist kein First Country Life.
Mhm.
Ja.
Wobei ich war, als ich in Jerusalem war, weiß ich noch, am ersten Tag in einem, ich sag ja mal Kaufhalle. Das war eigentlich ein riesen Supermarkt.
Ja, Angebot, ich finde das, also mich hat das fertig gemacht. Also, dass ich einfach irgendwie nicht ordentlich, zum Beispiel werde ich nie vergessen, wie ich als Etta so vier, fünf Monate war und ich irgendwie einen Monat in Israel war und einfach keine Babynahrung gefunden habe.
Okay. Ja gut, das ist natürlich
auch manchmal speziell. Es gibt keine Gläser mit Babynahrung.
Was gibt's dann?
Gibt es nicht. Es gibt keine Gläser mit Babynahrung.
Und wie?
Es gibt nur.
Muss
zu Hause kochen.
Ach so.
Okay. Also es gibt sozusagen, das Einzige, was es in Glasform gibt, ist Apfelmus. Mhm. Aber es gibt jetzt nicht Kartoffeln mit Möhrchen. Also das ist für mich überhaupt nicht erste Welt. Also echt überhaupt nicht erste Welt. Okay. Klar ist es irgendwie schick in Restaurants und es ist geil und du kannst da toll essen und so, aber der Lebensstandard ist mit einem europäischen, also und damit meine ich jetzt so Paris, London, Berlin, Madrid oder so. Und selbst irgendwie in Schwaben auf dem Land hast du einen geileren Lebensstandard, weil die Häuser irgendwie abgedichtet sind und dir nicht das Wasser durch die Decke kommt, wenn es irgendwie Arche Noah-mäßig im Januar durchregnet.
Aber wenn du da bist, ich meine, das, also so wie du gerade redest, erinnert mich so ein bisschen auch an mich, wenn ich über den Libanon rede oder über, weil man natürlich immer irgendwie so Dinge hat, die einen total nerven und total, wenn du da bist, dann denkst du so, boah, in Deutschland, da habe ich das, jenes, dies, das. Man freut sich auch wieder nach Hause zu kommen. Andererseits hat man auch, wenn man dann wieder hier ist, immer so eine, man vermisst halt irgendwas Besonderes. Was ist das, gibt es da irgendwas Spezielles, wo du, was du wirklich dort bekommst, was du, wo du echt hier zu Hause sitzt und denkst, boah, das brauche ich jetzt. Also außer die Wärme wahrscheinlich.
Ja.
Oder worauf du dich sofort freust, wenn du nach Tel Aviv kommst.
Ja, auf den Krautsalat meiner Tante Miri.
Den musst du jetzt, das Rezept natürlich jetzt.
Ich kenne das Rezept nicht. Und das ist wirklich so.
Kraut, welches Kraut?
Weißkraut mit irgendwas anderem noch drin. Also das gibt einfach diesen Salat immer an Schabbes, auf den ich, also den ich seit de facto 30 Jahren esse, wenn ich dort bin.
Was ist Schabbes nochmal?
Schabbat.
Ach, Freitag, okay,
genau.
Gut.
Und der ist so krass gut, dieser Salat. Und sie muss mir immer in so eine Tupperware für die nächsten Tage welchen reinmachen.
Ah, schön.
Ja. Und ich glaube, also so meine Cousins und so, die feiern ihren Salat nicht so, wie ich ihn seit 30 Jahren feiere. Bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, aber wir können ihn ja auch jeden Tag bekommen.
Ja, so, genau. Oh, ich liebe diesen Salat sehr.
Was gibt es noch so, was du mit, ich sag mal, Israel oder Tel Aviv verbindest, kulinarisch oder auch so Gerüche oder?
Naja, also selbstverständlich irgendwie das Meer. So, das Meer und den Strand, für mich ist das schon irgendwie wichtig. Ich mag wirklich auch die Sonne und ich liege total gerne am Gordon Beach auf den Liegen und bestelle Chicken Wings mit dieser geilen Soße in La La Land und trinke dazu Chablis. Die haben ja immer nur so Chablis wegen den Franzosen die ganze Zeit. Also es gibt ja viele französische Juden, die dort schon viele Jahre, auch Jahrzehnte mittlerweile leben oder Wohnungen haben und so wegen des Antisemitismus in Frankreich schon vor Jahrzehnten angefangen haben, Aliyah zu machen. Aber ja, also das ist so Sonne, Strand, der Krautsalat. Aber auch zum Beispiel nachts so Rothschild Boulevard so lang zu laufen. Und vor allem, also ich bin ungerne, zwischen Mitte Dezember bis Mitte März findet man mich eigentlich nicht in Tel Aviv, weil mir das echt zu krass ist mit dem Wetter dort. Also das ist so, ich bin schon eher dort ab dem Zeitpunkt, wo es richtig warm ist. Und ich genieße diese nächtliche Wärme, diese so 26 Grad mitten in der Nacht. Mhm. Und wenn dann so wenn man da so sitzt auf dem Rothschild und dann diese Fledermäuse es sind ja unglaublich viele Fledermäuse und diese Fledermäuse, die dann diese kleinen Bärchen abfressen und dann knallen die ganze Zeit so diese Bären auf den Kopf und,
echt? Ja. Sitzen die da so in den Bäumen?
Es gibt total viele Fledermäuse. Mhm. Ja, die flattern da immer so nachts rum. Und dann so mit Freunden oder irgendeiner guten Freundin so nachts spazieren zu gehen und dieses, also dieses, ja, dieses nachts nicht frieren, das ist für mich sehr besonders.
Was steht noch so auf deiner To-Do-Liste, was du noch dort entdecken willst? In Tel Aviv, in dem Land? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, da muss ich hin? Das möchte ich machen.
Also ich war wirklich eigentlich überall schon. Also ich war in der Wüste, ich war in Eilat, ich war im Norden, in Tiberias. Ich war wirklich überall schon. Mhm. Also für mich gibt es da jetzt gar nicht mehr. Ich habe mit Beduinen war ich irgendwie Kamelreiten und so. Also ich habe echt schon so ein paar Sachen gemacht. Ich bin auch gerne, und mittlerweile kann man das auch, also ich bin schon gerne auch dann in Sinai, also in Ägypten. Das konnte man viele Jahre nicht, weil es zu gefährlich war, wegen ISIS und so. Aber mittlerweile kommt man wieder, haben die das da ja alles wieder so ein bisschen bereinigt mit der ägyptischen Armee. Und jetzt kann man auch wieder sozusagen in Ägypten am Roten Meer abhängen. Und das finde ich schon, ist auch schon total schön. Also,
da muss ich nur hin. Irgendwer hat mir mal gesagt, da gibt es Delfine.
Stimmt das? Im Roten Meer gibt es Delfine, ja klar. Hm?
Ja, ich war nur am Toten Meer. Das war ist natürlich eine...
Speziell auch.
Sehr interessant, wobei man natürlich dann immer zu hören bekommt, also was ja logisch ist, dass es eben immer weiter, immer weniger Wasser wird.
Ja, genau. Mhm.
Und das ist schon ziemlich krass, aber grundsätzlich, das ist natürlich immer so ein Erlebnis, da zu sein. Ne?
Absolut, ja. Ja, aber das ist, also ich würde gerne mal noch, also wirklich in Israel habe ich gar nicht mehr so viel, was das ist auch nicht mehr für mich sozusagen ein Ort des aktiven Entdeckens oder so.
Aber wenn du jetzt dahin fliegst, wo gehst du zuerst hin?
In einen Mobile Shop, um mir von Ott Mobile meine Prepaid-Karte aufladen zu lassen. Das ist das Erste, was ich mache. Ich steige ins Taxi Ben Gurion und sage dann, was weiß ich, meistens habe ich eine Airbnb-Wohnung. Und dann sollen die immer Airbnb runterfahren. Und ich habe einen Shop, wo ich immer weiß, dass die das schnell mit Ott Mobile machen. Und dann sage ich immer, jetzt als Erstes fahren wir bitte Airbnb Ecke Levantine zu dem Shop. Und dann lasse ich mir erstmal meine Prepaid-Karte aufladen. Das ist, was ich tue.
Sehr schön.
Und dann gehe ich irgendwie abends was essen. Und es kommt immer drauf an, wo ich gerade bin. Mhm. Also ich bin auch super gerne zum Beispiel beim Schuck, also beim Markt. Wohne da total gerne in diesem jemenitischen Viertel und esse sehr gerne das jemenitische Essen, zum Beispiel auch so Schaschlik und dann so. Genau, oder ich gehe gerne natürlich ins Port Said, neben der großen Synagoge auf der Allenby. Ich gehe gern ins Meersand auf der Ben Yehuda, Ecke Frischmann. Ich habe da so meine Favorite-Läden, so, wo da meistens ja auch immer irgendwie Leute sitzen, die man kennt. Ich habe ja auch einen richtigen Freundeskreis und so.
Da kann man dich dann finden.
Genau, sozusagen. Und in Florentin gehe ich...
Dieses Viertel, das sagt mir jetzt...
Genau, Florentin ist ein Viertel, ist so ein bisschen so eine Mischung aus Kreuzberg und Neukölln, wenn man so will. Das ist so ein bisschen... alternativer. aber da kann man auch sehr schön irgendwie so was essen und genau.
Und ich hatte dich ja gebeten, was ich immer so mit meinen Gästinnen mache, ob du irgendwas hast, irgendein Gegenstand oder eine Geschichte oder ein Essen, was dich so mit diesem Land verbindet. Also manche, ich weiß nicht, ein ZDF-Kollege von mir, der auch eben in Israel, Tel Aviv ja mal Korrespondent war, der hatte dann damals zu dem Gespräch eine Orange mitgebracht.
Ah ja.
Nicht, weil die jetzt aus Israel ist, logischerweise, sondern weil er immer, oder in den 5 Jahren, die er da war, immer zu einem bestimmten Saft
Laden. Ah ja.
Ich glaube, vielleicht kennst
du
ihn
sogar.
So viel
auf Rothschild-Ecke, Elbi?
Ich glaube, Rothschild. Ich muss auf jeden Fall auf so einer Hauptstraße irgendwie. Oder
ich meine, das mit diesen Saftläden, das ist ja so ein Klassiker. Es gibt da also an jeder Ecke, vielleicht auch für diejenigen, die das nicht wissen, gibt es halt überall diese Kabuffs, würde ich das jetzt mal nennen.
Toilettenhäuschen.
Wenn die sich einen Saftladen vorstellen, haben die da vielleicht andere, also ein zusammengenageltes Kabuff, in dem, wo immer überall so Früchte hängen und stehen, also alle, die man sich vorstellen kann. Und man trinkt eigentlich den ganzen Tag nur Smoothies und kann sich dort dann aus diesen erhältlichen Früchten irgendwie so einen geilen Saft zusammen mixen. Und ich habe das auch geliebt, muss ich sagen. Ich war ja auch die meiste Zeit meiner Schwangerschaft, habe ich ja in Tel Aviv gelebt. Also eigentlich, ja, genau. Die meiste Zeit meiner Schwangerschaft. Und habe mich dort sehr gut ernährt.
Viele Smoothies.
Viele Smoothies und vor allem habe ich immer ganz viel Rothschild. Gibt es einen Asiaten, der heißt lustigerweise wie der auf der alten Schönhauser, nämlich Monsieur Wong.
Ja.
Und auch bei Wong war ich, also habe ich mich, also älter wurde in meinem Bauch von Dumplings, Smoothies und Fobo am Leben gehalten.
Das in Israel.
Und das in Israel. Und sie, lustigerweise, immer wenn ich mit ihr jetzt dort bin, gehen wir zu Wong und sie liebt diese Shrimp-Dumplings, die sie auch schon in meinem Bauch gegessen hat.
Bestimmt deswegen, ja.
Es würde mich nicht wundern.
Aber was, mag sie, also hat sie was, ich sag mal, israelisches Gericht, was sie total liebt? Oder irgendwas in der Richtung?
Sie hasst Hummus.
Hummus, meinst du?
Sie hasst Hummus.
Ach so.
Sie hasst Hummus. Das Geilste.
Wie sprichst du das aus?
Hummus.
Hummus, okay.
Ja, das wird deswegen ja auch Chanukka. Also das, also
ja, aber ich ist das noch mal ein bisschen, wie sagen die Hummus?
Ah, nee, das ist
sagen
ein...
So ein
das ist ein Ch.
Genau. Das ist so witzig, ja.
Eigentlich
ist
alles
Ja, aber das ist ja so Ch, ja, stimmt. Mhm. Ah, witzig.
Okay. Und es ist, ich liebe das wirklich, wenn einer Hummus sagt, das Gesicht, was sie macht. Ich bin auch, also ich finde Hummus okay, aber ich bin jetzt auch nicht so, ich drehe es nicht durch.
Ja.
Und was hat sie für ein, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hat da jetzt gar nicht irgendwas.
Oder was liebt sie denn so, an wenn sie dort ist? Gibt es irgendwas? Oder generell auch so ein Erlebnis oder irgendwie? Oder
einfach sie ist natürlich immer noch irgendwie ein Teil von meinem Leben. Dementsprechend ist sie mit mir immer, also sie ist dort, wo ich bin. Mhm. Und ich glaube, ich würde ihr gerne die Möglichkeit haben, jetzt nicht diese Frage, also ihr die Möglichkeit geben, diese Frage irgendwann für sich selbst zu beantworten, wenn sie alt genug ist, ihr eigenes Israel kennenlernen zu dürfen und so. Also für mich ist es wirklich dieser Krautsalat meiner Tante Miri, wirklich, muss ich jetzt mal so sagen. Also ja. Und aber auch wirklich die Shrimp Dumplings von Wong und das Minute Steak bei im Port Said. Es gibt da so im Port Said so diese Standardgerichte. Und dazu gehört der Tomatensalat und das Minute Steak.
Okay, haben wir auch noch hier so ein paar Service-Tipps, wenn man mal in Tel Aviv ist.
Ja.
Abgegrast von Mirna Funk. Aber hast du hier so als letzte Frage irgendwas, so ein Gegenstand oder irgendwas, was dich an dort erinnert oder etwas, was dir viel bedeutet, was du...
Nee, ich habe hier keinen Gegenstand. Also,
oder irgendwas, was du, wenn du hier bist, womit du dir sozusagen das, was du dort vermisst, also ich weiß nicht, in meinem Fall ist es manchmal zum Beispiel irgendwie Gewürze, zum Beispiel die meine Oma zum Beispiel viel benutzt hat. Und wenn ich die rieche, muss ich sofort an meine Oma denken, beispielsweise. Oder hast du mal versucht, diesen Krautsalat hier nachzumachen?
Nee, ich hab's nie, ich trau mich das wirklich nicht. Mhm. Also ich will auch gar nicht, ich trau mich den wirklich nicht nachzumachen. Und habe sie auch noch nie nach dem Rezept gefragt. Erstmal, weil ich möchte, dass nur sie den macht.
Aber sie muss dir doch dann irgendwann mal das Tupperware. Rezept geben, oder? Wenn dann so die Familienrezepte müssen ja dann so weitergetragen werden.
Ja, vielleicht muss ich sie wirklich mal fragen. Zur Sicherheit sollte sie mir das, sollte sie mir das schon... Also es gab eine Zeit, da bin ich immer ins Solarium gegangen im Winter. Und zwar einmal die Woche, das mache ich mittlerweile wirklich nicht mehr, weil ich jetzt schon 40 bin und man weiß, dass das nicht so eine gute Idee ist, wenn man in 10 Jahren noch okay aussehen möchte. Aber das habe ich wirklich eine sehr lange Zeit meines Lebens getan. Ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass ich normalerweise wäre jetzt Corona nicht... Ja, auch total viel dort bin. Mhm. Also ich bin mindestens alle 2 Monate dort.
Ach, schon so oft, ja?
Ja,
okay, krass. Mhm.
Also ich fliege auch für 4 Tage zum Beispiel runter und so und bin dann einfach über ein verlängertes Wochenende dort.
Mhm. Das geht ja auch schnell, ne? Das ist ja,
das sind ja nur 4 Stunden. Ja. Also ich brauche länger, um nach München zu kommen.
Stimmt. Ist ja auch nach Beirut genau auch so, wenn man einen Direktflug hat, dann...
Genau, normalerweise fliegt ja EasyJet, Ryanair und El Al, von denen ich auch irgendwann gerne mal gesponsert werden möchte. aber die fliegen ja normalerweise und dementsprechend kannst du eigentlich super easy, und wenn du gut vorbuchst, fliegst du auch für irgendwie, was weiß ich, ein Huni hin und zurück.
Ja, das ist schon recht günstig. Stimmt.
Daher ist das jetzt nicht so ein, das ist jetzt für mich kein Sehnsuchtsort mehr, wo ich sozusagen mir so einen Schrein in die Wohnung stelle, ne? Sondern es ist zu sehr Normalität, als dass ich das, ja, also als dass ich da mich dann sozusagen so daran erinnern müsste, dann buche ich lieber einen Flug.
Ja. Ja, Normalität, die natürlich dieses Jahr so ein bisschen hinten, ja, wie soll ich sagen, runterfällt.
2021.
Ja, das kann besser werden, ne? Hoffentlich.
Zurück zur Normalität.
Ja. Ja, dann hoffen wir mal, dass nächstes Jahr zumindest es ein wenig normaler wieder wird, wenn man so will. Was ist schon normal, ne? Aber, oder anders oder vielleicht besser oder...
Es wäre schon okay, wenn einfach keine Pandemie mehr ist und alle Flieger wieder gehen und die Menschen irgendwie sich von ihren Existenzschwierigkeiten und Problemen erholen und so. Also das...
Wir werden sehen. Mhm. Ja, es bleibt spannend auf jeden Fall. Mirna, vielen Dank.
Vielen Dank dir.
Was sagt man jetzt auf Hebräisch, wenn man sagt so... Das war sehr schön, oder?
Das ist eine gute Frage. Also, wenn man jetzt zum Beispiel sich verabschiedet, würde man sagen, Litra Ort, aber das ist schon sehr.
So formell?
Sehr formell.
Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr.
Bye. Man sagt bye und dann macht man bye.
Bye.
Ja, bye kann ich wirklich richtig gut. Bye.
Bye. Bye, Mirna.
Bye.
Schön.
Also ein wenig enttäuscht bin ich ja schon, dass Mirna das Rezept für den Kohlsalat von ihrer israelischen Tante nicht verraten konnte oder wollte. Es sei ihr aber verziehen. Ich habe ein wenig mehr über die jüdische Kultur und Glauben gelernt. Ich merke aber auch auf jeden Fall, dass ich darüber noch viel mehr wissen möchte. Wie fandet ihr die Folge und wart ihr schon mal in Israel und Palästina? Falls ihr eine Idee für einen weiteren Interviewgast habt, schreibt mir gerne an kontakt@zenit.me. Ja, ich bin immer noch ganz beseelt von eurem Feedback bisher und freue mich, wenn ihr weiter einschaltet und den Podcast teilt. Darauf ein Sufganjot. Bye, bye.